Es ist wie ein Schlag in die Kehle. Und der Satz, den finde ich einfach super. Und ich habe bis heute keine bessere Beschreibung für einen torfigen Whisky gefunden. Leider stammt der Satz aber nicht von mir. Der ist nämlich an die Wand geschrieben bei Laphroaig, also einer der bekanntesten Destillerien rauchigen Whiskys. Und wer Laphroaig kennt, der weiß, dass die wirklich rauchiges Zeug produzieren. Also so richtig rauchig. Die zählen zu den Schwergewichten wie zum Beispiel Ardbeg, Lagavulin oder Octomore. In dieser Episode zeige ich dir daher, warum rauchiger Whisky so vielen Whisky-Trinkern schmeckt. Denn aus aromatischer Sicht gibt es einen einfachen Grund dafür. Und zwar Dutzende hocharomatischer Moleküle. Aber, und ja, das solltest du auch wissen, dieses Raucharoma, das verwenden manche Destillerien, um über mangelnde Qualität einzelner Whiskys hinwegzutäuschen. Wie das funktioniert und wie du dies erkennst, das erfährst du in dieser Episode. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Rauchige Aromen sind wirklich was Feines. Aber sind wir mal ehrlich? Die Verwendung von Torf bei der Whisky-Herstellung ist nur ein Schritt auf dem Weg zu einem guten Single Malt. Also ohne Fermentation und ohne gute Fassreifung bringen selbst die größten Torfballen nichts. Also egal welcher Single Malt-Stil dich daher begeistert, wir haben da was, das deine Begeisterung für guten Whisky noch steigern kann. Und zwar unser neuer Online-Kurs Whisky Insight. Der nimmt im Dezember neue Teilnehmer auf. Wir bieten dir an, dein Know-how über Scotch Single Malt damit auf ein neues Level zu heben. Also wir zeigen dir in Whisky Insight, welche Aromen bei den einzelnen Herstellungsschritten entstehen und wie du diese entdeckst. Und dabei gehen wir auch auf professionelle Verkostungstechniken ein, die du unmittelbar bei deinem nächsten Whisky dann anwenden kannst. Und zudem zeigen wir dir, wie du ein Tasting-Kit erstellst, um gezielt einzelne Aromen, wie zum Beispiel süße Vanille, saftige Ananas oder gebackenen Apfel in deinem Whisky entdecken zu können. Und mittlerweile haben bereits rund 400 Whisky-Fans Whisky Insight abgeschlossen. Nun öffnen wir im Dezember erneut für eine kleine Gruppe Whisky-Fans die Türen zum Online-Kurs. Möchtest du zu dieser kleinen Gruppe gehören, dann hast du ab 2. Dezember die Chance dazu. Geh einfach auf www.whiskyinsight.de. Den Link dahin, den habe ich dir auch nochmal in die Beschreibung dieser Episode gepackt. Betrachten wir es einmal ganz nüchtern. Torf ist dem Grunde nach nichts anderes als ein Stückchen Erde. Also du läufst darüber und merkst, dass der Boden etwas nachgibt. Also nichts Besonderes. Also nichts, was man nicht schon mal irgendwo irgendwie erlebt hätte. Und dennoch läufst du gerade über einen der wichtigsten Rohstoffe zur Herstellung von Single Malt Scotch Whisky. Also haptisch, also durch die Berührung bringt uns Torf keine Entzückung. Also haptisch nicht, olfaktorisch und gustatorisch, also in Nase und Mund hingegen schon. Ja, und wie? Also Torf ist derart aromatisch und komplex, dass es die Sinne vieler Whisky-Trinker im ersten Moment einfach überfordert. Und je mehr man sich diesem Aroma aber hingibt und je mehr man dessen Details und Nuancen versteht, desto mehr, muss ich wirklich zugeben, weil bei mir war das ähnlich, desto mehr lebt man es. Also es hebt wirklich einen Single Malt derart hervor, dass es zu einer der wichtigsten Säulen der schottischen Malt-Whisky-Industrie geworden ist. Und ja, wenn man sich Schottland mal anschaut, die einzelnen Regionen, die einzelnen Destillerien, da spielt eine Insel ganz vorne mit dabei, wenn es um rauchigen und torfigen Whisky geht. Und das ist die Isle of Islay mit ihren derzeit 9 aktiven Brennereien. Und deren Whisky, der verkauft sich richtig gut. Ich meine, das wissen ja auch die Spirituosenkonzerne. Ich meine, 78% der Destillerien auf Islay gehören irgendeinem internationalen Spirituosenkonzern. Und jede Destillerie auf Islay ist dabei eine der wichtigsten Marken in den entsprechenden Portfolios. Also ja, sei es Laphroaig oder Bowmore bei Beam Suntory, sei es Lagavulin und Kalila bei Diageo oder sei es Ardbeg bei Louis Vuitton Moët&Hennessy. Also unter den 10 größten Malt-Whisky-Produzenten Schottlands befindet sich da aber gerade mal lediglich eine Destillerie der Isle of Islay. Und das ist Kalila. Und selbst bei dieser gelangt ja auch nur ein kleiner Teil als Single Malt auf den Markt. Der Löwenanteil von Carl Ila, der verschwindet in erster Linie in Blended Scotch Whiskys wie, ja, vor allem wie Johnny Walker. Ja, und dennoch, die Whisky-Destillerien der Isle of Islay sind eines der Zugpferde der Malt-Whisky-Industrie Schottlands. Ja, das liegt nicht zuletzt auch an deren charakteristischem rauchigen Bouquet. Ja, nicht bei allen, aber bei vielen der Whiskys von Islay ist das so. Und dieser rauchige Stil, der, ja, das muss man wirklich sagen, der erfährt weltweit gerade einen richtig krassen Boom. Also vor allem hier bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und vielleicht ist auch eines seiner Erfolgsgeheimnisse, dass er so polarisiert. Also würden die einen ihn nicht ablehnen und die anderen würden ihn, ja, hochjubeln in den Himmel. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er dann gar nicht so einen riesen weltweiten Erfolg, weil dadurch, dass die einen ihn ablehnen und die anderen ihn in den Himmel loben, wird ja ständig drüber diskutiert und er ist ständig in aller Munde. Also ich meine, man muss sich ja nur einmal die Verkaufszahlen ansehen. Allein die drei Single Malts, Lagavulin 16 Jahre, Beaumont 12 Jahre oder Lefroig 10 Jahre, zählen zu den meistverkauften Single Malts Deutschlands. Also was rauchige Whiskys und Scotch im Allgemeinen aber natürlich auch erfolgreich macht, ist noch was anderes. Denn mit jedem Malt Whisky, den du kaufst, erhältst du nicht nur individuelle, atemberaubende Aromen, sondern Whiskys mit bewegender Geschichte. Heute befinden sich auf Islay allein 9 aktive Destillerien. Das heißt, wenn man es mal zusammenfasst und überfliegt, dass auf 360 Einwohner der Insel kommt eine Whisky-Destillerie. Und ja, wenn man jetzt noch alle Malt-Whisky-Destillerien der Insel reaktivieren würde, die es jemals dort auf diesem kleinen Island gab, dann sähe die Zahl noch viel krasser aus. Denn dann käme eine Destillerie auf nur noch 147 Einwohner. Denn Islays Geschichte umfasst 22 Whisky-Destillerien. Dafür müsste man aber ins 19. Jahrhundert reisen. Denn damals existierten auf Islay noch Destillerien, die heute nicht nur nicht mehr existieren, sondern die heute auch kaum einer mehr kennt. Zum Beispiel die Scarabus Distillery, die 1817 gegründet wurde und ja schon viele, viele, viele Jahrzehnte nicht mehr existiert. Oder die Talon Distillery aus dem Jahr 1821. Oder gehen wir gleich mal zur Bridgend Distillery, deren Gründungsdatum kennt heute nicht mal mehr jemand. Also die meisten Islay-Destillerien wurden in den Boomjahren der schottischen Whisky-Industrie zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründet. Denn als Folge der Industrialisierung wuchs Großbritannien Ende 18. und 19. Jahrhundert wirklich zur globalen Exportmacht. Also allein in den Jahren von 1810 bis 1830 entstanden 59% der Whisky-Destillerien Islays. Gut, wenn man jetzt mal so eine Zeitachse nach vorne spult, blieb am Ende davon aber nur ein Bruchteil. Interessant ist dabei, dass das aromatisch bedeutendste Merkmal der Whiskys dieser Insel nicht aus der Feder irgendeines gewieften Spirituosenunternehmens stammt. Es entstammt einfach einem Rohstoff, der, ja, ganz, ganz banal, der seit Jahrhunderten auf der Insel als Heiz- und Brennstoff verwendet wird. Torf. Eine Brennerei, die 1817 gegründet wurde, ist ohne Frage alt. Aber sie ist dennoch ein Jungspund, wenn du dir ansiehst, wie alt Torf ist. Denn dann bekommt das Alter eines Whiskys eine ganz andere Bedeutung. Über 6000 bis 8000 Jahre alt ist dabei der Torf, der heute für die Whiskyherstellung verwendet wird. Als der Torf entstand, dessen Aromen du heute im Glas hast, ja, befanden wir uns gerade mal in der Jungsteinzeit. Also manche Menschen waren da schon sesshaft, viele von uns waren damals aber noch Jäger und Sammler. Und auf Großbritannien hatte bis dato kaum ein Mensch seinen Fuß gesetzt. Und zu jener Zeit bildeten sich an verschiedenen Orten Schottlands Moore. Und dabei wuchsen Pflanzen unter einer Bodenbeschaffenheit, die sie nicht zersetzte, sobald sie abstarben. Das heißt, es gab viel Wasser, aber keine Luft für diese Pflanzen. Quasi, sie verwesten nicht. Vielen Whisky-Fans ist bewusst, dass Torf bzw. dessen Einsatz in der Whisky-Produktion zu charakteristischen Aromen im Whisky führt. Wenigen ist aber bekannt, was Torf im Detail ist und warum es zu einer solchen Vielfalt im Bouquet eines Single Malts führen kann. Also organisches Material wie Pflanzen oder Tiere Ich denke, da erzähle ich dir nichts Neues. Die verwesen, kurz nachdem sie verstorben sind. Also irgendwann ist nichts mehr von denen übrig. Bei Torf ist das aber anders. Also in manchen Gebieten der nördlichen Hemisphäre, wie eben Schottland, starben zahlreiche Pflanzen, wurden aber nicht zersetzt. Also Moore ermöglichten dort nämlich, dass Pflanzenreste unter Luftabschluss und unter wirklich hohem Druck über Jahrhunderte zu Torf gepresst wurden. Und ja, wenn man jetzt da einfach mal die ganze Geschichte weiterspinnt, also würde man das Torf bei hoher Temperatur und Druck ruhen lassen, entstünde daraus dann im nächsten Schritt Braunkohle, dann Steinkohle und zum Schluss Anthrazit. Und im Großteil der Erde entstanden diese Torfmoore aus Moos. Und je nach Gebiet kommen darin aber auch Heidekraut, Myrte oder Kiefer vor, also Pflanzen, die du in Schottland findest. Und in einigen Regionen Schottlands entstanden eben solche Torfmoore. Und die meisten davon befinden sich auf einer kleinen Insel der Inneren Hebriden. Eila. Eila ist nicht besonders groß. Also Eila besitzt eine Fläche von knapp 620 Quadratkilometer. Also das ist wirklich winzig im Vergleich zu den fast 78.000 Quadratkilometer des schottischen Festlands. Und dennoch liegen auf Eila 50% der wichtigsten Torfmoore Schottlands. Das sind in der Summe genau drei. Castle Hill, Gardbrack Moss und Glenmacree Moss. Die anderen drei, die ebenfalls bei der Scotch-Whisky-Produktion noch eine wichtige Rolle spielen, die sind dann quer über den Rest Schottlands verteilt. Zum Beispiel Hobbister Hill auf den Orkney-Inseln im Norden Schottlands oder St. Fergus in Aberdeenshire oder Tomintoul in der Speyside. Und durch den Einfluss des Golfstroms besitzt Eila ein milderes Klima als der überwiegende Teil Restschottlands. Ja, so, da liegt zum Beispiel die durchschnittliche Sommertemperatur bei 16 Grad Celsius und im Winter fällt deren Thermometer kaum auf 1 Grad Celsius. Dafür aber unterliegt Eila wirklich starken Winden. Dass diese jetzt mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometer vom Atlantik über die Insel hereinbrechen, ist keine Seltenheit. Und zudem ist auch die Niederschlagsmenge auf Eila, ja, nennen wir es mal, einzigartig. Denn schau dir mal die Werte an. Also St. Fergus hatten wir gerade schon besprochen als eine der wichtigen Torfquellen in Schottland. Das liegt ja in der Nähe von Aberdeen und das hat einen jährlichen Niederschlag von 724 mm. Dann, ja, in einer ähnlichen Liga spielt Kirkwall in der Nähe des Hobbister Hill-Moores auf den Orkneys. Die haben 748 mm pro Jahr, so ungefähr dieselbe Liga wie St. Fergus. Und Tomintoul liegt da schon ein bisschen drüber, also das Torfmoor der Speyside. Da regnet es jährlich 861 mm. Also im Vergleich zu den anderen beiden ist das schon eine ganze Schippe mehr. Und auf Eila, ja, da sind es keine 724, keine 748 und auch keine 861. Da sind es 1270 Millimeter Niederschlag. Jedes Jahr. Also die Temperaturen, die Winde und natürlich der hohe Niederschlag haben, ja, kann man nicht anders sagen, haben wirklich Einfluss darauf, welche Pflanzen auf der Insel wachsen. So kannst du jetzt die Torfmoore Schottlands dadurch in zwei Klassen einteilen. Auf der einen Seite stehen die klimatischen Moore, auf der anderen die lokalen Moore. Und die klimatische Variante ist jetzt so typisch für den Westen und Norden Schottlands. Und der Grund ist ganz einfach, diese klimatischen Moore können nur entstehen, wenn es viel und häufig regnet. Und häufig entstehen solche Moore aus Torfmoosen, Wollgräsern und Heidekraut und zudem sind sie sauer und arm an Mineralien. Der Grund ist relativ simpel, denn die bekommen ihre Mineralsalze nur durch die Luft. Und auf der anderen Seite stehen die sogenannten lokalen Moore, also das ist die andere Gruppe und die basieren hingegen nicht auf viel Niederschlag, sondern auf der Höhe des Grundwasserspiegels. Die Folge? Sie sind reich an Mineralsalzen mit wirklich aromatischen Konsequenzen für den Whisky. Und das Kuriose daran, trotz der geringen Fläche, die Eila besitzt, findest du auf der Insel beide Varianten von Torfmooren, also klimatische und auch lokale Moore. Zum Beispiel Castle Hill ist ein klimatisches Moor, Gardbrack Moss ein lokales und Glenmacree Moss ebenfalls ein lokales. So, und nun tauchen wir ab in ein Glas rauchigen Whiskys. Thank you. Das rauchige, torfige Aroma im Whisky stammt in erster Linie von verschiedenen Phenolen mit einfachem Aufbau, darunter Guaiacol oder Cresol. Aus diesem Grund lassen sich für die Malts von Islay, die auf dem dortigen Torf basieren, charakteristische Aromen definieren. Also Aromen, die auf konkreten Molekülen basieren. Und aufgrund dieses regionalen Einflusses, also Terroirs, bezeichnet man diese Moleküle auch als Impact Compounds. Und auf Basis dieser Moleküle lassen sich verschiedene Torf- und Rauchstile im Whisky finden. Da wäre zum Beispiel Holz rauchig. Diese Kategorie, die entdeckst du in deinem Whisky, wenn du Strandfeuer riechst oder schwelendes Holz. Eine andere Kategorie wäre erdig trocken. Das trifft zum Beispiel zu, wenn du kalten Tabak in deinem Whisky riechst. Die dritte Kategorie wäre medizinisch teerig. Und die vierte süßlich medizinisch. Die Frage ist jetzt, wie landen diese rauchigen Moleküle nun in einem Glas Whisky? Also zunächst mal muss ja der Torf gestochen. Der muss ja irgendwie aus der Erde geholt werden und irgendwie in die Destillerie oder in die Melzerei, weil wenn der am Boden liegt, bringt er dein Whisky relativ wenig. Also der Torf muss gestochen und die Ballen aus dem Boden gehoben werden. Und das geschieht heute entweder maschinell oder noch traditionell mit Torfstechern. Und diese Werkzeuge werden in Schottland auch als Tosk bezeichnet. Also sobald diese Torfballen gestochen wurden, werden die dort an Ort und Stelle aufgeschichtet und den Sommer über zum Trocknen an der Luft liegen gelassen. Und Torfballen benötigen den passenden Trocknungswind über eine Dauer von rund 3 Wochen. Und was Wahnsinn ist, dadurch verlieren die rund 75% ihres Wassergehalts und schrumpfen auf ein Viertel ihrer Größe. Das Problem ist jedoch, nicht jeder Sommer bietet solche Bedingungen in Schottland. Also Port Ellen Maltings, die Großmelzerei auf Islay, musste im Jahr 2003 auf Torf vom schottischen Festland zurückgreifen. Der Grund war ganz einfach, dass im Sommer 2002, also das Jahr davor, das Wetter auf Islay nicht ausreichte, um genügend Torf dort zu trocknen. Das heißt, die konnten es stechen, die konnten es aus dem Boden holen, aber es wurde halt einfach nicht trocken. Und in erster Linie bedient sich Port Ellen Maltings und das Gros der Islay Destillerien am Torf des Castle Hill Moss. Und im Schnitt werden hier 2000 Tonnen Torf pro Jahr gestochen. Und die Destillerie, beziehungsweise Melzerei, bekommt Gerste, also den Rohstoff zur Malt Whisky Herstellung, angeliefert und möchte diese dann weiterverarbeiten. Und ja, klar, theoretisch könnte sie diese nun mahlen, in Wasser geben und Hefe dazu. Die Gärung und damit auch die Alkoholproduktion, die würde so stattfinden. Allerdings so schlecht, dass Ausbeute und Bouquet des Whiskys kläglich wären. Also daher muss sie die Gerste zunächst melzen. Hierfür gibt sie die Gerstenkörner in Wasser. Für diese ist das jetzt dann das Startsignal, das zu tun, für was sie von Natur aus vorgesehen sind. Und das ist Wachstum. Also die Gerste bildet in diesem Stadium Enzyme, also biochemische Werkzeuge, um ihre großen Zuckerreserven in handliche kleine Portionen zu zerschneiden. Und ja, wie fast jeder Organismus braucht auch Gerste Zucker zum Wachsen. Hat sie diesen dann hergestellt, startet sie auch gleich noch mit dem Keimvorgang. Allerdings, ja, ist das denkbar schlecht für eine Destillerie, denn lässt die Brennerei der Pflanze hier freien Lauf, dann entwickelt sich wahrscheinlich ein ziemlich blühendes Gerstenfeld in der Destillerie. Und das ist jetzt nicht unbedingt was die Destillerie zur Whiskyherstellung bräuchte. Folglich muss sie diesen Keimvorgang rechtzeitig abbrechen. Also Destillerie oder Melzerei erhitzt also die Gerste und bricht dadurch die Keimung ab. Was sie nun hat, ist Gerste, die nicht mehr wächst, aber alle Enzyme parat hat, um Zuckermoleküle herzustellen. Und in der Whiskyindustrie wird das nun als Darmmalz oder landläufig als Malz bezeichnet. Und das ist der Ausgangsstoff zur Single Malt Whiskyherstellung. Und den könnte man jetzt ab zur Gärung bzw. zur Fermentation schicken oder zum Torf. Denn das ist jetzt genau der Punkt, wo Torf bei der Whiskyherstellung ins Spiel kommt, wenn er denn ins Spiel kommt. Denn nach diesem Tarprozess leiten einige Destillerien bzw. Melzereien den Rauch von schwelenden Torfballen über das Malz. Und das Malz wird also nicht mit Torfrauch getrocknet, es ist bereits trocken, wenn Torf ins Spiel kommt. Der Torfrauch liefert dann lediglich noch Aromen. Gut, natürlich, zumindest ist das Standardprozedere. Und die ein oder andere Destillerie weicht hier jedoch zugunsten eines charakteristischen Hausstils davon ab. Lafroy beispielsweise, die bestellt den Großteil ihres rauchigen Malzes bei einer Großmelzerei und den kleinen stellt sie selbst vor Ort her. Und bei dem Teil, den sie vor Ort selbst herstellt in der Destillerie, bei dem lässt sie den Rauch der Torfballen über die noch feuchte Gerste strömen. Also macht es genau andersrum, wie es eigentlich das Standardprozedere wäre. Und dadurch aromatisiert und trocknet sie zugleich. Und die Restfeuchte entfernt sie dann auf konventionelle Art. Gehen wir jetzt aber mal zurück zu den rauchigen Aromen. Also die dafür verantwortlichen Moleküle haften ja nun am trockenen Malz. Und wie hoch der Gehalt ist, den Gehalt, den messen Melzereien und Destillerien in der Größeneinheit Parts per Million, also kurz PPM. Und mit dem Wert wird mittlerweile echt ziemlich viel Schindluder getrieben. Denn dem Grunde nach gibt dieser Wert an, wie viele Rauchmoleküle unter einer Million anderer Moleküle anzutreffen sind. Mithilfe dieses Werts können Destillerien den Melzereien ganz genau ein Rezept vorlegen, nach welchem sie ihr rauchiges Malz bestellen möchten. Was jetzt aber die ein oder andere Destillerie bzw. deren Dachkonzern mit ihren Whiskys machen, sie schreiben diesen PPM-Gehalt entweder sehr prominent in die Pressemitteilung oder sogar auf die Flasche und suggerieren dadurch, dass dieser Whisky extremst rauchig ist. Das mag durchaus sein, aber dieser PPM-Wert hat an sich erstmal überhaupt keine Aussage, denn die Rauchmolekülkonzentration an der Gerste tangiert dich als Whisky-Trinker nicht. Ich meine, du trinkst einen Whisky, du isst keine Gerste. Und diese Gerste, also beziehungsweise die Rauchmoleküle an der Gerste, die werden mit jedem Herstellungsschritt weniger. Also wird es eingemeischt, dann kommt die Fermentation, dann kommt die Destillation, dann kommt die Fassreifung. Und mit jedem Schritt verliert der Whisky, beziehungsweise der spätere Whisky, enorm an Rauchmolekülen. Das heißt, das, was da auf der Flasche steht, das ist für dich als Whisky-Trinker eigentlich eine völlig irrelevante Information. Aber sie klingt halt im ersten Moment erstmal gut und führt dazu, dass wir Whiskys kaufen, wenn wir denn auf sehr, sehr stark getorfte Whiskys stehen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal die verschiedenen PPM-Werte anschaut, da liegt zum Beispiel das Lafroig-Malz zwischen 40 und 45 PPM, Lagavulin zwischen 35 und 40 und manchen Abfüllungen der Octomore-Serie sogar bei über 300 PPM. Aber wie gesagt, das sind jetzt keine Werte, die dich als Whisky-Fan sonderlich tangieren, sondern es sind Werte, die die Destillerie bzw. die Melzerei als Parameter der Whiskyherstellung braucht. Das ist kein Parameter für den Whiskygenuss. Und auch wenn der ein oder andere Hersteller hier diese Werte gerne verwendet, um einen besonders rauchigen Malt Whisky zu vermarkten, bleibt der PPM-Wert letztlich nur eins. Ein Produktionsparameter, der nur für die Destillerie interessant ist, nicht aber für den Kunden. Und ja, kann man jetzt die Frage stellen, warum? Weil kein Whisky-Fan etwas vom PPM-Gehalt am Malz in seinem Whisky mitbekommt. Also jeder Herstellungsschritt, den die Gerste bzw. die Maische nun durchlaufen muss, reduziert den PPM-Gehalt drastisch. Und das ist so stark, dass bei einer durchschnittlichen Reifung von 10 bis 12 Jahren ein Single Malt nur noch ein Viertel der rauchigen Moleküle besitzt, die ursprünglich am Gerstenmalz hafteten. Ja, da baut, wie gesagt, nicht nur die Hefe während der Fermentation einen Teil der Moleküle ab, ein Großteil übersteht auch die Destillation überhaupt nicht. Um dies nachzuvollziehen, musst du nur verstehen, was Destillation dem Grunde nach ist. Man erhitzt einfach ein Gefäß, in dem sich ein Gemisch verschiedener Flüssigkeiten und Lösungen befindet. Und jeder einzelne Stoff darin besitzt eine Temperatur, bei der er sich von einer Flüssigkeit zu einem Gas umwandelt. Und dieses Gas steigt dann nach oben hin auf, also bloß weg von der Wärmequelle. Und manche Stoffe benötigen für diese Umwandlung weniger Energie, manche mehr. Nimm zum Beispiel mal Alkohol. Also Alkohol zum Beispiel schafft die Umwandlung von flüssig zu gasförmig bei 78,3 Grad Celsius. Wasser hingegen erst bei 100 Grad. Und da die Destillerie nun möglichst viel Alkohol und kein Wasser in ihrem New Make haben möchte, erhöht sie auf mindestens 78,3 Grad Celsius, aber auf keinen Fall auf 100 Grad Celsius. Und jetzt kommt's. Wie ich dir bereits zu Beginn dieser Episode erzählt habe, basiert das rauchige Aroma von Whisky in erster Linie auf einfachen Phenolen, also Cresol und Guaiacol zum Beispiel. Ein Cresol hat einen Siedepunkt von durchschnittlich 199 Grad Celsius, Guaiacol von sogar 205 Grad Celsius. Wenn eine Destillerie also vermeidet, die Siedetemperatur von Wasser zu erreichen, also von 100 Grad, dann kommt die ja nicht mal in die Nähe von Cresol oder Guayacol. Also der Anteil an Cresol und Guayacol, der dann aber doch irgendwie seinen Weg in den New Make und damit in den Whisky schafft, ist der, der von anderen Molekülen mit in die Luft gerissen und in den New Make gezogen wird. Klar, das sind immer 40-50% der rauchigen Moleküle, aber allein durch die Siedetemperatur wird das Cresol und Guayacol niemals alleine in den Whisky schaffen. Das heißt, wie gesagt, allein durch die Destillation verliert der Whisky enorm an rauchigen Molekülen, die ursprünglich mal am Malz hafteten. Und diesen Anteil, den reduziert ja dann das Fass noch weiter, bis letztlich nicht mehr als 20-30% der rauchigen Moleküle des Malzes vorhanden sind. Das ist zum Beispiel ziemlich interessant, denn in der Studie aus dem Jahr 1977 fand das schottische Malzunternehmen Murray Firth Maltings Limited, die kennt man heute eher als Baird's Malt Limited in Schottland, die fanden heraus, dass Torfrauch am Gerstenmalz aus drei Gruppen chemischer Moleküle besteht. Zum einen Kohlenwasserstoffe, also unter anderem solche, die auch in Teer vorkommen. Oder dann Moleküle, die mit dem Stoff Furfural verwandt sind. Furfural hat zum Beispiel einen Duft von Bittermandeln. Und den aromatisch wichtigsten Stoffen darin, das sind die, wir haben es bereits angesprochen, die Phenole. Und das Verhältnis der Moleküle dieser drei Gruppen ist individuell und ganz charakteristisch für den Whisky-Stil einer Brennerei. Also Laphroaig hat eine andere Zusammensetzung dieser Moleküle wie Ardbeg, Ardbeg anders als Lagavulin, Lagavulin anders als Port Charlotte oder Octomore. Wichtig ist an dieser Stelle zu wissen, die aromatisch wichtigste Gruppe dieser drei, das sind die Phenole. Also keine andere Gruppe hat derart drastische Auswirkungen auf das Aroma eines Whiskys wie Phenole. Und ja, und all die Moleküle, die dazugehören. Cresol, Guayacol, Xylenol und so weiter. Und diese Gruppe an Molekülen ist äußerst aromatisch. Und du erkennst sie definitiv, wenn sie in einem Whisky vorhanden sind. Also die schnappen sofort nach deiner Aufmerksamkeit. Und dies nutzen manche Destillerien bei dem einen oder anderen Whisky natürlich auch vorschnell aus. Denn durch die aromatische Intensität der Rauchnoten lässt sich leicht davon ablenken, dass die Destillerie ihren Whisky nur kurzzeitig ins Fass steckte. Der Whiskymangel, der durch diese zu kurze Lagerung entstand, wird dann durch ordentlich Torfrauch versucht zu kaschieren. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Whisky, den du vor dir hast und gerade verkostest, dass der vielleicht zwar sehr rauchig schmeckt, aber zudem erkennst du eine metallische Note. Um das jetzt zu entdecken und auch die Qualität gut gemachter Whiskys zu entdecken, ist es wirklich wichtig, dass du die Herstellung eines Whiskys kennst und weißt, wie du Aromen findest. Um dir zu helfen, dass dir dies gelingt, haben wir Whisky Inside erstellt, also unseren Online-Kurs für Whisky-Genießer. Du kannst dir ab dem 2. Dezember für kurze Zeit deinen Zugang holen und hast dann lebenslang Zugang zu den Inhalten. Teilnehmen kannst du unter www.whiskyinside.de. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.